M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Ich laufe die Straße entlang, mir kommt eine Frau entgegen und ich denke mir sofort, wow, die Frau, die sieht echt toll aus. Die hat schöne Beine, die hat langes, volles Haar und vor allem auch echt ein nettes Lächeln. Die kann ja gar nicht verunsichert sein.
Und ich sitze morgen in der U-Bahn, sitze ein Mann gegenüber und ich denke mir so, wow, der Typ hat einen krassen Style, der sieht gut trainiert aus, der hat mit seinem Aussehen echt Glück. Der kann doch gar nicht verunsichert sein.
Naja, und was ist, wenn eben doch? Was, wenn diese zwei Personen Probleme mit sich selbst haben, die man aber gar nicht sehen kann? Was, wenn diese Menschen sich mit ihrem Intimbereich nicht wohlfühlen?
Mit dieser Frage steigen wir in diese M94.5-to-go-Podcast-Folge ein. Wir sprechen heute über Intimchirurgie für Frauen und Männer. An dieser Stelle der kleine Hinweis, wenn wir von Frauen oder Männern sprechen, beziehen wir uns jetzt mal nur auf das biologische Geschlecht.
Wir wollen wissen, wieso entscheiden sich Menschen für einen Eingriff im Intimbereich? Was kann man denn eigentlich alles verändern? Und muss man sowas nicht auch kritisch hinterfragen?
All das wollen wir in dieser Folge klären und dafür haben wir mit zwei IntimchirurgInnen gesprochen, die sich jeweils auf Vulven bzw. Penisse spezialisiert haben. Mein Name ist Philipp Moser.
Und ich bin Ronja Schinner und damit herzlich willkommen zu dieser To-Go-Folge. Bevor wir aber loslegen, wollen wir eins nochmal ganz deutlich machen. Wir werben hier nicht für Intimchirurgie, wir wollen aufklären und vor allem wollen wir euch informieren. Kommen wir aber jetzt erstmal zum Faktencheck. Die Internationale Gesellschaft der Ästhetischen und Plastischen Chirurgie, kurz ISAPS, veröffentlicht jährlich einen Bericht, der aufzeigt, wie sich die Welt der plastischen und ästhetischen Chirurgie verändert. Der letzte Bericht, der stammt von 2019, den von 2020 gibt's leider noch nicht, der kommt aber Ende des Jahres heraus.
Insgesamt ist die Gesamtzahl der chirurgischen und nichtchirurgischen Eingriffe innerhalb eines Jahres, also von 2018 auf 2019, um rund 7% gestiegen. Besonders stark sind aber die intimchirurgischen Eingriffe gestiegen.
Hier zum Beispiel bei den Frauen, die Anzahl der Schamlippenkorrekturen sind seit 2015, also in 6 Jahren, über 70% angestiegen. Brustvergrößerungen sind nach wie vor die häufigste OP, darum geht's heute aber nicht.
Und auch bei den Männern werden beispielsweise Penisvergrößerungen immer beliebter. Aktuelle Zahlen gibt es dazu leider nicht, aber, und das ist wirklich interessant, Deutschland ist absoluter Spitzenreiter bei den Penisverlängerungen. 2013 haben mit Abstand die meisten Verlängerungen hier in Deutschland stattgefunden, nämlich insgesamt 18%, also circa ein Fünftel aller weltweiten Eingriffe.
Überhaupt ist Deutschland bei plastischen und ästhetischen Eingriffen sehr weit vorne mit dabei. Und zwar sind wir unter den 10 Ländern, die die letzten Jahre am meisten Eingriffe durchgeführt haben.
Stellt sich natürlich sofort die Frage, was die Gründe für diesen Anstieg sein könnten. Wir vermuten da einerseits das Wegfallen von Tabus. Man spricht jetzt sicherlich mehr drüber als noch vor ein paar Jahren. Was sicherlich auch eine Rolle spielt, ist allerdings die Pornoindustrie und damit verbunden Schönheitsstandards. Darauf kommen wir allerdings später nochmal zurück.
Intimchirurgie ist also ein Riesenfeld, das immer größer wird. Doch was ist Intimchirurgie eigentlich? Im Grunde alle operativen Eingriffe im Genitalbereich bei Frau und Mann.
Aber jetzt mal ganz konkret, was kann man denn beim Mann überhaupt alles verändern? Es gibt da die Penisvergrößerung, also entweder Verlängerung oder Verdickung. Es gibt die Beschneidung, zum Beispiel bei einer Vorhautverengung. Man kann den Hoden straffen, man kann den Hoden vergrößern. Es ist möglich, den Schamhügel zu verkleinern. Und es gibt natürlich Operationen bei tumorartigen Veränderungen oder Verbrennungen, Stichwort rekonstruktive Chirurgie.
Wie ihr gerade gehört habt, bei den Männern, da geht so eine ganze Menge, aber auch bei den Frauen kann man so einiges machen. Zum Beispiel kann man die inneren Schamlippen verkleinern, wenn sie von Haus aus zu groß sind oder als zu groß empfunden werden oder auch nach einer Geburt ausgeleiert sind, so fies wie das klingen mag. Äußere Schamlippen kann man auffüllen bzw. auch optisch vergrößern und anpassen. Dann kann man eine Vaginalverjüngung durchführen, indem man den Eingang nach Geburten, wenn er ausgeleiert ist, wieder verengt. Eine Eigenfetttransplantation auch zur Vaginaverengung nutzen oder die Unterspritzung des G-Punktes mit Hyaluronsäure. Dadurch wird das Lustempfinden beim Sex intensiviert. Außerdem, auch bei den älteren Frauen sehr, sehr beliebt, ist das sogenannte Intimbleaching. Das klingt jetzt alles erstmal wahnsinnig viel und hier und da wird man vielleicht auch ein bisschen stutzig. Es ist wirklich zu beachten, dass diese Frauen das nicht nur aus ästhetischen Gründen machen, mit welchen körperlichen Problemen Frauen auch eben wegen ihrem Intimbereich zu kämpfen haben. Das weiß Dr. Annika Waldhauser. Sie ist Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie in der Praxisklinik am Rosengarten in Hamburg.
Probleme sind zum Beispiel, dass die Frauen berichten, dass sie den Reitsport nicht mehr gut ausüben können, weil sie dann Schmerzen haben, weil die kleinen Schamlippen zu groß sind. Das kann auch beim Geschlechtsverkehr Probleme machen. Viele haben aber auch einfach nur ein ästhetisches Problem, wenn jetzt zum Beispiel die kleinen Schamlippen als zu groß empfunden werden oder zu sichtbar empfunden werden. Und da fragen dann einige Frauen halt nach und wollen das optimiert haben.
Auch bei Männern ist das so. Es gibt ganz klar medizinische Gründe, zum Beispiel eine Beschneidung, wenn eine Vorhautverengung vorliegt, oder eine Verlängerung bei einem sogenannten Mikropenis. Das liegt dann vor, wenn der irrigierte Penis kleiner als 7 cm ist. Es tritt allerdings nur sehr selten auf, nämlich bei weniger als 2% aller Männern. Hauptpunkt, warum Männer sich operieren lassen, sind ästhetische Gründe. Das meint zumindest Dr. Igor Schwab. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, auch in der Praxisklinik Rosengarten in Hamburg.
Locker über 95%, sogar mehr, sind ästhetischer Natur. Man muss fairerweise sagen, die Männer, die uns besuchen, haben durchschnittliche Längen und Dickenverhältnisse, sowohl im schlafenden als auch im regierten Zustand. Und die Männer möchten sich einfach ein bisschen verbessern, was das Optische angeht. Die Ursachen sind meistens dann zwischen den Ohren, also im Kopf.
Wichtig ist, nur weil jemand keinen medizinischen Grund hat, etwas am eigenen Körper im Intimbereich zu verändern, heißt das noch lange nicht, dass es deswegen weniger wichtig ist. Die Ästhetik, also das eigene Aussehen, kann krass auf die Psyche gehen und einen wirklich belasten. Man soll und darf immer selbst entscheiden, ob man etwas verändern möchte oder eben nicht.
Gehen wir mal weg von den Gründen, wieso man sich denn für eine OP entscheidet, hin zu der Thematik, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Eine Penisverlängerung zum Beispiel. Das klingt ja erstmal wahnsinnig schmerzhaft und aufwendig. Dr. Igor Schwab erklärte mir aber, dass das gar nicht so ein krasses Hexenwerk ist.
Das ist gar nicht so schwer, wie man sich das irgendwie vielleicht vorstellen mag. Der Schwellkörper, der geht ja unter der Haut und unter dem Schambein noch ein bisschen weiter ins Körperinnere. Wie viel, das ist, lässt sich leider nicht immer vorhersagen. Das ist wirklich sehr individuell und bei jedem immer ein bisschen anders. Das, was man macht bei der OP, dass man außerhalb des Penis im Bereich des Schamhügels einen kleinen Schnitt macht. Man präpariert sich nach unten in die Tiefe und zwar auf die Aufhängung des Penis zum Knochen hin. Und dann kann man an diesen kleinen Bändchen Kerbe einschneiden oder das ganze Band durchtrennen und so den Anteil, der im Körper verborgen ist, wie gesagt, bei jedem immer ein bisschen anders, von der Größe her, den kann man dann sozusagen nach vorne schieben und dadurch die Länge gewinnen.
Da stellt sich jetzt natürlich gleich die Frage der Fragen, was kann man da an Länge so draufbauen? Also um wie viele Zentimeter kann der Penis verlängert werden? Auch dazu Dr. Igor Schwab.
Man muss auch fairerweise sagen, dass die Ergebnisse limitiert sind. Das, was wir erreichen können, das kommunizieren wir ganz klar im Vorfeld mit den Patienten. Diese ganze Internetwerbung, die mal eine Zeit lang kursierte oder jetzt immer noch kursiert, die ganzen 20 Zentimeter plus oder was weiß ich da für E-Mails, sind natürlich alles Märchen. Das, was man an Umfang mehr generieren kann, das sind 2 bis 3 Zentimeter. Was die Länge angeht, da ist man bei 2 bis 4 Zentimetern an Längen zugewinnt. In manchen Fällen kann man mal 6 Zentimeter rausholen, aber das ist echt die Seltenheit. Deswegen kommt es gar nicht zu diesen abnormen Ergebnissen. Das ist auch nicht realistisch, nicht sinnvoll und wenn man ehrlich ist, auch technisch nicht machbar.
Dr. Schwab hat es ja gerade schon angesprochen, den Umfang. Interessanterweise ist der häufigste Eingriff nämlich nicht die Penisverlängerung, sondern die Penisverdickung. Dabei macht man eine sogenannte Eigenfetttransplantation, das heißt, Fett wird dem Körper entnommen, speziell aufbereitet und an den benötigten Stellen injiziert. Das Besondere an dem Eigenfett ist, dass das eben ein Leben lang bleibt, im Gegensatz zu Hyaluronsäure, die innerhalb eines Jahres ungefähr abgebaut wird.
Bei den Frauen ist ja der häufigste Eingriff die Verkleinerung der inneren Schamlippen und wie das funktioniert, hat Dr. Annika Waldhauser mir erklärt und wie ich finde, hat sie es recht anschaulich gemacht.
Es gibt verschiedene Operationstechniken, um die inneren Schamlippen zu verkleinern. Man kann zum Beispiel die überschüssige Haut einfach linear abschneiden und dann wieder zusammennähen. Dann ist aber die Narbe relativ lang. Man kann zum Beispiel wie ein Kuchenstück aus einem Halbkreis schneiden und die Schnittebenen wieder zusammenfügen. Dann kann man sich vorstellen, dass der Kuchen sozusagen insgesamt einfach schmaler, kleiner wird.
Fassen wir also kurz zusammen. Das heißt, ich entscheide mich für einen Eingriff, aus welchen Gründen auch immer, und mein Arzt oder meine Ärztin kann dann den Intimbereich genauso bauen, wie ich ihn gerne hätte, sofern das natürlich medizinisch möglich ist und nicht zu risikoreich ist.
Da ist es vielleicht auch mal ganz interessant, sich anzuschauen, wie denn der gesamte Prozess abläuft. Am Anfang steht natürlich der Wunsch, des oder der Patientin etwas zu verändern. Es finden dann mindestens 2 Beratungsgespräche statt, in denen OP-Termin ausgemacht wird, über das Risiko aufgeklärt wird, die Wünsche nochmal genau definiert werden, etc. Am Tag der OP dann bleibt der oder die Patientin je nach Eingriff über Nacht da oder kann tatsächlich schon am selben Tag wieder nach Hause gehen. Nach der OP ist die Genesungszeit recht unterschiedlich. Als Beispiel mal die Penisverlängerung. Die oberflächliche Wunde an der Haut verheilt innerhalb von circa 2 Wochen und ist schon nach wenigen Tagen wieder schmerzfrei. Allerdings sollte man circa 8 Wochen lang keinen Sex haben. Außerdem gibt es danach natürlich noch regelmäßige Nachkontrollen, um zu checken, ob wirklich alles gut verheilt ist und natürlich auch, ob der Patient oder die Patientin zufrieden ist mit dem Ergebnis.
Laut der ISAPS entscheiden sich die meisten Frauen für einen intimchirurgischen Eingriff im Alter zwischen 30 und 40 Jahren. Frau Dr. Waldhauser erzählt mir aber im Gespräch, dass die Altersspanne viel, viel größer sein kann. Ihre jüngste Patientin war beispielsweise in den 20ern und die älteste knapp unter 60 Jahren.
Herr Dr. Schwab war bei der Altersangabe sehr konkret. Die meisten Patienten entscheiden sich für einen Eingriff zwischen 20 und 30 Jahren. Aber der jüngste Patient, den er je operiert hat, war 18 Jahre alt und der älteste 67. Wichtig war Dr. Schwab zu erwähnen, dass unter 18 Jahren nicht operiert wird.
Ja, 18 Jahre an sich ist ja schon irgendwie krass jung, finde ich. Auf der anderen Seite ist es halt auch die Zeit, in der viele sexuell schon wahnsinnig aktiv sind. Was ich mir aber auch denke, wir beide haben jetzt wahnsinnig viel zu dem Thema recherchiert. Wir reden hier ganz offen darüber, wir kennen uns quasi aus. Aber eigentlich ist es ja voll das intime Thema.
Absolut. Ich kann mir auch echt denken, dass es ultra schwer sein muss, mit einem Arzt drüber zu reden. Du musst dich öffnen, du musst deine Wünsche genau äußern. Da ist sicherlich die Hemmschwelle ziemlich groß. Dr. Schwab hat mir dann erzählt, wie er denn damit umgeht. Er hat gemeint, dass es sehr wichtig ist, den Menschen zu sehen und ihn ernst zu nehmen, insbesondere auf seine Wünsche offen einzugehen und ganz klar und ehrlich zu kommunizieren, was denn überhaupt medizinisch möglich ist. Interessanterweise meinte Dr. Schwab, dass es ein Stück weit egal ist, ob man zu einem Arzt oder zu einer Ärztin geht, es sind ja irgendwo alles Profis.
Ja, wie bei den Männern kann es auch für Frauen natürlich schwierig sein, sich zu öffnen. Wie Frau Dr. Waldhauser damit umgeht, hat sie mir im Interview erklärt.
Es gibt ja verschiedene Menschen und verschiedene Menschen müssen unterschiedlich abgeholt werden. Und die eine ist halt sehr direkt und offen und sprudelt direkt drauf los und die anderen sind halt eher so ein bisschen zurückhaltend und schüchtern. Manche haben halt auch Probleme, dann darüber zu reden oder wenn ich dann die Frau untersuchen möchte, das dann halt so zu präsentieren, ne? Weil die halt einfach in der Hinsicht dann gehemmt sind, weil sie irgendwie meinen, dass es halt ein Makel ist. Also da muss man so ein bisschen das Gefühl für Menschen haben und gucken, okay, wie kriegen wir die Situation halt so ein bisschen aufgelockert, ne? Und ich glaube, das gelingt mir meistens auch eigentlich ganz gut.
Offenheit und Menschenkenntnis braucht man also definitiv, um allen PatientInnen das Gefühl zu geben, in den richtigen Händen zu sein.
So, gehen wir jetzt mal davon aus, ein Typ entscheidet sich für einen ästhetischen Eingriff an seinem Penis. Er nimmt seine Freundin oder seinen Freund mit. Ja, wie ist es denn überhaupt, wenn der oder die PartnerIn mitkommt zu diesem ersten Gespräch? Wir haben uns gedacht, es könnte ja auch vorkommen, dass innerhalb der Beziehung, also seitens des oder der PartnerIn, Druck ausgeübt wird, untenrum was zu modifizieren.
Ich hatte oft Beratungen, wo dann der Partner, die Partnerin dabei waren, aber ich hatte nie, wenn ich ehrlich bin, das Gefühl, dass es irgendwie den Patienten aufgezwungen war. Das ist eher dann vom Vorteil, wenn der Partner dabei ist, und dann kann man nochmal eher auf die Wünsche eingehen. Da gibt es doch irgendwie Fragen von der anderen Seite, auf die man nochmal eingehen kann. Das empfinde ich eher vom Vorteil, wenn man dann beide mit im Boot hat.
Frau Dr. Waldhauser hat mir im Grunde genau das Gleiche gesagt. Viele kommen mit ihren PartnerInnen und wenn sie das Gefühl hat, dass alles zwischen den beiden passt und die Patientin aus freien Stücken da ist, dann ist natürlich alles gut und es wird auch operiert. Wenn sie aber das Gefühl hat, dass zum Beispiel der Partner oder die Partnerin eher das Reden übernimmt und vielleicht auch etwas beeinflussen möchte, dann sucht sie natürlich mit der Patientin das Einzelgespräch.
Kommen wir mal zum Cash. Wie sieht's denn aus? Wie viel kostet der Spaß? Eine Penisvergrößerung kostet zum Beispiel bis zu 5.000 Euro. Dabei übernimmt die Krankenkasse in der Regel eigentlich gar nichts. Ausgenommen ist, ein Mikropenis vorliegt, aber wie gesagt, die allermeisten Patienten haben einen absoluten Durchschnittspenis. Es sind nur ca. 2%, die von einem Mikropenis betroffen sind.
Bei den Frauen ist es relativ ähnlich. Die Schamlippenverkleinerung, die kostet so ca. 2.500 Euro, wird aber teurer, wenn mit Vollnarkose operiert wird. Die Krankenkasse übernimmt auch hier nichts, außer die äußeren Schamlippen sind so extrem lang, dass es sie einschränkt im täglichen Leben. Wir sprechen hier aber von einer Länge von mindestens 9 Zentimeter. Davor übernimmt die Krankenkasse nichts.
Wir haben sie eingangs erwähnt. Uns ist wichtig, hier nicht nur aufzuklären, sondern das Ganze auch kritisch zu betrachten.
Die Frage ist nämlich natürlich, wieso wollen wir uns verändern? Ist dieser Wunsch von einem gesellschaftlichen Schönheitsideal beeinflusst? Ehrlich gesagt würde ich sagen, ja. Die Pornoindustrie hat da einen riesen Einfluss. Zum Beispiel verändert sich ja auch immer wieder die Intimrasur. Früher war es wahnsinnig in, behaart zu sein, und jetzt ist es in, glatt rasiert zu sein. So ist es eben auch bei der Vulva. Hier gibt es auch ein Schönheitsideal. Aber ob man dem wirklich hinterhereifern muss oder nicht, das ist dann wieder eine individuelle Entscheidung. Das A und O ist, dass man sich wohl in seinem Körper fühlt. Dr. Annika Waldhauser habe ich gefragt, wie sie mit kritischen Stimmen umgeht, und zwar ihrem Beruf gegenüber.
Ich versuche dann immer Beispiele zu nennen, wo die plastische Chirurgie Gutes tut. Manchmal, jetzt gerade in dem intimchirurgischen Bereich, ist es ja ein kleiner Eingriff, der eventuell eine große Wirkung haben kann auf die Frau. Ja, sie ist endlich wieder glücklich und zufrieden und kann sich wieder ihrem Partner, ihrer Partnerin zeigen, ohne dass da irgendeine Hemmung oder Hemmschwelle im Kopf ist, weil man selber den Körper als nicht zulänglich empfindet. Und wenn man dann halt durch so einen kleinen Eingriff so eine große Wirkung erzielen kann, dann denke ich, ist das auch absolut legitim, das zu machen. Und natürlich wird es immer kritische Stimmen geben, die einen unversehrten Körper nicht versehren wollen. Aber ich und auch wir in der Praxisklinik am Rosengarten hinterfragen uns ja auch jeden Tag. Aber solange wir das Gefühl haben, dass wir Gutes tun und den Patientinnen oder den Patienten auch helfen können, muss man halt manchmal auch kritische Stimmen einfach ausblenden.
Dr. Schwab sieht das genauso. Auch er hinterfragt sich und seinen Beruf tagtäglich kritisch.
Klar ist es nicht notwendig, irgendwie einen Penis zu verdicken. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Wir haben Männer, die dann wirklich sagen, ich traue mich nicht aufgrund von meiner naturgegebenen Ausstattung, nicht nach dem Fußball in der Dusche zu duschen. Und das sind dann wirkliche Hemmungen, denen die Männer ausgesetzt sind. Und wir haben die Möglichkeiten, diese Probleme dann zu lösen und das Leben auch wirklich lebenswerter zu machen. Für mich ist das wichtig, sehe ich das Problem? Kann mir der Patient das Problem wirklich reifer machen? Und dann stelle ich mir die Frage, habe ich die Mittel, die Techniken, um das wirklich so zu verändern, dass es seinen Wünschen entspricht? Wenn ich diese beiden Fragen mit einem Ja beantworten kann, dann führe ich den Eingriff auch durch.
Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Und damit endet auch diese Folge M94.5 to go. Der Redaktionsschluss war der Donnerstag, 18. November 2021. Celine Schuster hatte die Sendeleitung für diesen Podcast. Und unser besonderer Dank geht an Frau Dr. Annika Waldhauser und Herrn Dr. Igor Schwab für ihre Zeit und Expertise.
Nun wollen wir uns aber auch noch verabschieden. Mein Name ist Ronja Schinner.
Und ich bin Philipp Moser.
Und wir bedanken uns bei euch, dass ihr bei dieser To-Go-Podcast-Folge von M94.5 eingeschaltet habt. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.
Servus. M94.5 To Go.
M94.5 To Go ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.